Schönen guten Abend. Hier ist das Penta-Radio live aus den Koller-Radio-Studios in Dresden. Wir begrüßen euch zur monatlichen launischen Talk des Chaos Computer Club Dresden. Wie immer beginnen wir mit den News, haben auch heute Themen vorbereitet. Und weil es so viele Themen gibt, reden wir nicht nur über eine Sache, sondern gleich über zwei. Wir schwatzen ein bisschen über Internet für Flüchtlinge, wie man das da hinbekommt, warum das wichtig ist und solche Sachen. Und dann reden wir über Elasticsearch. Und vorher hören wir noch ein Lied, oder?
Da haben wir gar keins vorbereitet.
Ah.
Vielleicht schalten wir gleich ein.
Ja, also prima, na, dann steigen wir ein. Traditionell machen wir das mit den News. Und was gab's denn da so Schönes? Also, eine tolle Sache. Wir alle kennen ja diesen Hersteller schwarzer Notebooks, die sich gedacht haben, so Remote-Fernwartung ist eine tolle Sache. Und um das richtig machen zu können, knallen wir doch da gleich mal ein bisschen Software rein. Das ist also Lenovo. Und weil natürlich solche Sachen immer Schule machen, dachten sich diese anderen Knallerfirmen wie Dell, das können wir auch. Und haben da ein Zertifikat installiert in ihren Rechner, wo ich den Namen echt grandios finde. Gerade auf Deutsch passt das gut. Edelroot heißt dazu der Name. Und natürlich ist das Ganze wieder mal nur für Support gedacht, dass man da also den armen Nutzern helfen kann, wenn sie sich im Internet verirren und irgendwie auf den falschen Webseiten surfen, dann ist es ganz gut, wenn man da in die Kommunikation mit eintauchen kann und kann irgendwie die Werbebanner, aber nicht nur die, austauschen.
Also die ältere Geschichte bei Lenovo, die war ja besonders perfide, weil auch wenn man irgendwie das Windows, was vorinstalliert war, nicht benutzen wollte und neues installiert hat, kam dann irgendwann das BIOS, wenn man rebootet hat und hat sich selbst wieder in das Windows installiert.
Ja, das muss schon alles ein bisschen stabil sein. Ja, wo wir gerade bei Fernwartung waren, sehe ich auch gerade, die tolle Umsonstfirma Google, die uns ja Android beschert hat. Da ist jetzt rausgekommen, dass also, wenn da Leute irgendwie ihr Passwort vergessen haben, kann Google helfen. Die können also irgendwie remote diese tollen Devices entsperren. Das ist eine gute Sache, ne? Weil wer merkt sich schon immer sein Passwort?
Das ist in Einklang mit den ganzen Forderungen, die Politik jetzt bringen. So, also einerseits während Europa im Krisenmodus ist, andererseits natürlich jetzt nach den Anschlägen in Paris.
Du meinst, wo diese syrischen Terroristen verschlüsselte Bomben gezündet haben?
Ja, und jetzt hauen alle drauf ein, dass wir doch irgendwie die Grenzen hochziehen müssen und Verschlüsselung verbieten müssen. Stellt sich heraus.
Ja, die haben, ich meine, gut, das ist, ne, es kann schon sein, dass auch die Leute, als sie sich zu ihrem Webhoster da, um E-Mail zu schreiben, SSL verwendet haben. Das will ich jetzt mal nicht in Abrede stellen, aber vor Ort haben sie sich halt mit SMS unterhalten oder synchronisiert. Weiterhin waren die Leute halt bekannt und na gut, wir müssen da die ganzen Sachen nicht wiederholen, was ich so komplett abwegig finde, ja. Diese ganze IT-Technik ringsrum, die hat keinen einzigen Menschen getötet dort. Das waren Bomben, das waren Waffen. Und hast du schon mal irgendjemanden gehört, der gesagt hätte, wir müssen irgendwie Waffen reglementieren, irgendwie besser die Dinger unter Kontrolle halten, dass da nicht irgendwelche Weirdos durch die Gegend laufen und auf Leute schießen?
Also der Obama, der bringt das ja jedes Mal an, wenn es einen Amoklauf in Amerika gab.
Naja, aber der ist nicht mehr ganz so. Ich glaube, mittlerweile ist ein bisschen das Taschentuch rausholen und die Tränen abwischen und damit ist getan. Also, dass da jemand ernsthaft fordert, irgendwie die Waffen ein bisschen besser im Safe zu halten, das gab es lange nicht mehr. Ich habe mir jetzt so eine Statistik gelesen, dass irgendwie im Durchschnitt, man hört ja immer so irgendwie hier Eltern vom Kind erschossen und so, Und das ist wohl so, dass irgendwie im Schnitt jede Woche passiert sowas. Ich meine, okay, ne, sind viele Menschen dort, aber ist schon krass. Ja.
Naja, nicht nur von Kindern, also allgemein vergeht halt in Amerika kaum ein Tag, an dem nicht es irgendeinen Mord mit Waffen gibt.
Das sowieso, aber das, wie gesagt, ne, dass Kinder irgendwie damit rumspielen und aus Versehen so, peng, oh, Oma, dreht mein Erbe heute an. Das ist schon krass. Ja, und dann müssen wir ja, klar, ne? Ich meine, mit diesen Paris-Anschlägen, die ganzen Forderungen, das war schneller da, als die Leichen gezählt wurden. Vorratsdatenspeicherung müssen jetzt auf ein Jahr ausdehnen und so. Das hat natürlich alles super geholfen in Frankreich.
Die hatten schon die Vorratsdatenspeicherung, ja?
Ja, und die haben doch, also hier diese Comiczeichner da, also dort das Attentat war, hatten sie ja, glaube ich, sogar verlängert und so. Ja, das glaube ich auch nicht, dass die Leute da nicht gekannt hätten oder so, aber da sieht man mal wieder.
Es hat System, es wird immer wieder so passieren.
Ja, und offensichtlich sind die Leute, die bei uns dafür verantwortlich sind, solche Sachen vorneweg aufzudecken, zu verhindern, irgendwie diesen Wahn nach wie vor aufgesessen, dass mit nur viel Technik und alle Leute überwachen, dann keine Ahnung, was sie sich davon versprechen. Dann gehen ihnen irgendwie solche Leute eher ins Netz, keine Ahnung. Ja, wir haben ja auch so einen Typen hier in unserem Land, der da als oberster Chef für Geheimdienst und sowas verantwortlich ist, unser lieber Innenminister, auch für die Verfassung. Und da bin ich auch nicht mehr richtig aus dem Nacken rausgekommen. Der hat ja jetzt gesagt, wir machen jetzt irgendwie Verschlüsselung mit Volksverschlüsselung und irgendwie so lustigen Begriffen. Aber
Deutschland soll der Verschlüsselungsstandort Nummer 1 auf der Welt sein werden.
Ja. Das finde ich toll. Und gleichzeitig will er aber irgendwie Verschlüsselung doch nicht so richtig, oder? Ich meine,
wahrscheinlich nur für den Staat selbst.
Ja, also so richtig verstanden habe ich es nicht. Also ich kriege jetzt einen schönen Begriff nicht mehr so ganz zusammen. Irgendwie Verschlüsselung, beste Verschlüsselung ohne Verschlüsselung oder irgendwie so. Es ist ein bisschen diffus. Dann fand ich auch lustig, dass er jetzt einen CCC rekrutieren will, wenn es hier gegen, keine Ahnung, gegen wen es da geht.
Wenn wieder der Cyber droht?
Ja, genau. Wenn der Cyber wieder aus der Internetleitung kommt, dann will er Frank Rieger anrufen. Ja, naja, was haben wir dazu sagen? Da fühlt man sich wirklich gut beschützt.
Ja, wo wir gerade bei Vorratsdatenspeicherung waren, aus unserem Überwachungsvorreiter Nummer 1 Großbritannien gibt es jetzt die Meldung, die Vorratsdatenspeicherung soll auch auf Inhaltsdaten ausgedehnt werden. Wo immer alle gesagt haben, nein, nur Verkehrsdaten, niemals Inhaltsdaten. Dort wird der erste Schritt gemacht, das noch weiter zu treiben.
Ja, aber speichern die nicht schon eine Runde Internet irgendwie für den ganzen Tag dort?
Vielleicht nicht legal. Vielleicht wird es jetzt erst im Nachhinein legalisiert.
Ja, aber das ist auch so eine Masche, ne? Wenn du irgendwie hier 5 km/h zu schnell gefahren bist, dann ist ja auch nicht, dass hinterher, dass du dann sagst, oh, ja, Entschuldigung, lass mal die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ortschaft auf 55 hochsetzen, sondern...
Das Gesetz verstößt gegen mich.
Ja. Naja, aber das ist so, klar, da muss man halt die Gesetze anpassen, um besser speichern zu können.
Ja, was Netz angeht, gibt's aus der EU noch ein paar Neuigkeiten. Eins, was ja immer alle plagt, sind die Roaming-Gebühren, wenn man reist. Und die werden wohl fallen. Dafür, um den Netzbetreibern wenigstens eine Konzession zu machen, ist die Netzneutralität nicht festgeschrieben worden.
Ja, und wie sich sowas anfühlt, das kann ich will jetzt nicht hier eine Firma rausnehmen, aber wir haben ja hier dieses zum Großteil Staatsunternehmen, was sich für Netzausbau auf dem Land und so stark einsetzt. Unser rosa Riese, also wo man irgendwie nicht mehr Pink sagen durfte oder nicht irgendwie abgemahnt zu werden oder so. Keine Ahnung, ob die schon gegen Leute vorgegangen sind, die den Buchstaben T verwenden. Ja, und die fanden das also total richtig und waren sich ja nicht so doof, irgendwie gleich am nächsten Tag zu sagen, ja, dann machen wir jetzt diese ganzen super tollen Spezialdienste. Und worauf es halt hinausläuft bei Netzneutralität ist, wenn wir diesen Transportlayer, also ne, das, wenn wir praktisch die Straße...
Also die Telekomiker haben tatsächlich gesagt, Startups können uns doch an ihrem Umsatz beteiligen.
Ja, also ne, es ist immer ein bisschen schwer mit solchen Bildern und Autos klappt eh nie, aber ne, weil der Kohl, also den kennen vielleicht die Eltern unter uns noch, das war der vor der Merkel 10 Jahre Kanzler war.
Autobahnen sind Ländersache?
Ja, da war noch der mit den Gummistiefeln dazwischen, aber der hat es nicht ganz so lange geschafft. Und der hat ja immer von der Datenautobahn geredet und das muss man sich halt so vorstellen, dass wir jetzt sagen, die mittlere und linke Spur, die ist halt für Leute, die bezahlen. Und auf der rechten Spur, da wo die LKWs rumtuckern, da fährt dann halt der ganze Rest mit. Und was das halt für so ein Startup bedeutet, kann man sich irgendwie vorstellen. Die haben schlichtweg keine Chance mehr. Und das, was halt so Firmen wie die Telekom, die es halt nicht unbedingt geschafft haben, durch innovative Dienste von sich reden zu machen, sondern halt, denen gehört halt das Kupfer in der Erde und darauf reiten die rum. Und damit quetschen sie halt die Kohle aus den Leuten raus. Denen ist jetzt halt irgendwie aufgefallen, naja, da wo es lukrativ ist, die ganzen Leute haben wir jetzt an der Angel, die bezahlen uns jeden Monat. Ne? Und selbst wenn ihr jetzt irgendwie zu einem anderen hingeht, dann bezahlt halt der andere Anbieter für das Kupfer da noch ein paar Groschen. Und das kann man halt nicht irgendwie mit dem ewigen Wachstum noch so, ne? Das ist ja so eine Idee immer, wir wachsen. Unsere Wirtschaft. Da geht es halt nicht unbedingt weiter, also müsste man sich jetzt was einfallen lassen. Und das, was sie sich einfallen lassen, ist, na, wenn die anderen da irgendwie Ideen haben, dann wollen wir da halt dran mitverdienen und benutzen halt ihre Transportwege da ein bisschen so zur Wegelagerei. Und ja, Telekom ist da vorne mit dabei. Als nutzerproprietärer Hardware und Software bilde ich mir ein, so seit einem halben oder dreiviertel Jahr das schon zu spüren, wie es geht. Also wenn man da so Updates runterladen will und gerade bei der Bude, von der ich gerade rede, sind es immer gigabyteweise, dann kriege ich das bei mir zu Hause über einen VPN-Tunnel, der auch irgendwo in Deutschland terminiert, ziemlich schnell runtergeladen. Wenn ich das nativ bei Telekom mache, ja, dann steht da irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen, nur dass halt der Streamingdienst, um irgendwie sein Video zu gucken, das lässt man nicht irgendwie erstmal eine Nacht lang zwischenbuffern, um dann am nächsten Abend irgendwie das Video gucken zu können.
Oder, tatsächlich kriegen das auch schon alle Telekom-Kunden mit, wenn sie YouTube schauen wollen.
Ja, genau. Das ist aber so ein altes Ding, ne, wo dann immer gesagt wurde, ja, aber die Telekom, die haben halt nicht genügend Übergabepunkte, also ne, Austauschpunkte zu irgendwie Google an der Stelle und so.
Ja, ist halt gewollt, ne?
Ja, wollen ja auch nicht unbedingt. Ja, aber da kann man sich dann halt irgendwie die Bits extra kaufen. Und jetzt muss ich noch sagen, eigentlich ist mir das Google mit seinen Geschäftsmodellen oder so oder die anderen, also auch der Apple und sonst wer, fast Banane. Nur am Ende bezahlen wir halt wieder die Zeche. Und das finde ich nicht so. Und die ganzen anderen Leute, die halt ihr Zeug auch anbieten wollen, wie wir hier, ne? Als C3D2, die machen das ja Spaß an der Freude und so, ne? Die stehen halt dann ganz rechts hinterm Laster mit im Stau und kriegen halt ihr Zeug nicht mehr verteilt. Und darum geht's. Naja, aber das ist eben so ein Ding, ne? Mit dem Internet. Da kann man schnell depressiv werden.
Naja, also es gibt halt gute Vorbilder, zum Beispiel irgendwie Schweizungen in Schweden, da sind die Leitungen von den von der Internetversorgung entkoppelt. Also es sind halt 2 verschiedene Unternehmen, denen man individuell Geld in den Rachen wirft. Aber damit hat man halt die Interessen auch entbündelt.
Ja, nur wird Schweden allein das Internet leider nicht retten. Das hat mit Pirate Bay nicht funktioniert und
ja.
Ja, naja, und wo es dann halt die Reise hingeht, ist, dass das, was ganz früher so Buden wie Microsoft und so versucht haben mit irgendwie, oder wie hießen die, CompuServe, AOL, die versucht haben, so ein Datennetz komplett zu kontrollieren. Das ist halt dann, wo die Reise hingeht. Das heißt, diese ganze Konzentration von E-Mail ist heutzutage, was weiß ich, der Google oder hier in Deutschland irgendwie, wie hießen die?
GMX und United Internet.
United Internet und...
Aber, also da muss ich ja mal bemerken, die haben jetzt eine Browser-Extension rausgebracht, die ist Open Source, die einem hilft, mit Integration da in die Web-Interfaces PGP zu benutzen, also E-Mail-Verschlüsselung.
Die haben es aber doch nicht selber geschrieben, oder? Das war doch ein CCCler, von dem sie das genommen haben.
Das ist auf jeden Fall Open Source und sie benutzen das.
Immerhin. Ich habe gehört, dass der nicht so richtig da eingebunden wurde, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja. Wenn du einen Kontakt hast, dann können wir den ja gerne mal hier in die Sendung einladen.
Ja, aber das ist halt so eine Sache bei Open Source, ne? Wenn ich meine Lizenz entsprechend wähle, dann muss ich damit klarkommen, dass Leute das Zeug benutzen. Und das Fatale dran ist, man muss halt auch damit klarkommen, dass plötzlich in der Drohne der Linux-Kernel mitfliegt. Das ist nun mal so. Aber gut finde ich halt, dass sich die Leute, also dass die Leute halt zumindest so eine Software unter das Volk bringen. Ne? Volksverschlüsselung ist ja da der Begriff dazu. Das ist gut. Hoffen wir mal, dass die einen Weg gefunden haben, PGP zugänglich zu machen. Weil gerade bei PGP ist ja der Hauptkritikpunkt, dass das eben nicht so einfach ist mit Schlüsselaustausch und Verschlüsselung und jetzt ging es wieder nicht und irgendwie, wobei ich sagen muss, ne, gerade ja, ich finde es eigentlich total einfach mittlerweile. Also es gibt verschiedene Lösungen wie Enigmail oder auf dem Mac. Das funktioniert, finde ich, richtig gut. Nur ist da irgendwie meine Schwelle höher als die von dem Volk wahrscheinlich, die dann sagen werden, was ist denn das hier für ein Quatsch und so.
Ja, bring das mal dem Outlook-Benutzer bei. Es gab vor 20 Jahren schon mal eine wissenschaftliche Untersuchung, Why Joe Can't Encrypt, wo die User Experience von E-Mail-Verschlüsselung analysiert wurde. Und daraufhin gibt's jetzt ein neues Follow-up, also auch so ein wissenschaftliches Paper, Why Joe Still Can't Encrypt. Also scheinbar ist es nicht besser geworden.
Ja, wobei man wirklich sagen muss, weiß gar nicht, ob dieser, das muss halt irgendwie, für den End-User muss es komplett transparent sein.
Naja, aber wenn was nicht stimmt, muss er schon irgendwie noch die gefährliche Situation identifizieren können und entsprechend agieren. Also kannst halt nicht alle Verantwortung abgeben, wenn es um die Sicherheit geht.
Jein. Ich denke aber, wir wären schon einen ganzen Schritt weiter, wenn wir sowas hätten wie so diese. Da können wir jetzt auch einen Abgesang singen mit XMPP und die da alle zumachen. Und jetzt haben wir halt so einen Wildwuchs an irgendwelchen Messenger-Sachen und da gibt es halt wieder eine freie Lösung oder mehrere freie Lösungen. Aber das, was sich eben durchsetzt, ist irgendwie die große Bude. Ne? Also wir haben die Zentralisierung so im Internet.
Das liegt doch auch daran, dass alle Apps wollen. Und wenn man Apps bauen will, muss man irgendwie 3, 4 Plattformen gleichzeitig targeten. Und das schafft halt wohl eine große Bude.
Na, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Android und iOS kriegst du hin. Auch irgendwie mit einem oder zwei.
Schon für iOS brauchst du irgendwie $100 Gebühr pro Jahr und ein Mac und jemand, der sich damit auskennt und alles Mögliche.
Okay, dann probierst du halt erstmal mit Android. Damit hast du ja die meisten User. Aber da musst du dann auch irgendwie
Java programmieren.
Da musst du Java programmieren. Okay, also, ja. Was mich, ne, wir sind bei den News noch gar nicht richtig abgehoben und ich habe noch so viele Sachen, was mich halt dazu bringt, bloß so ein bisschen rumzurennen. Kurzer Einschub, die Snowden-Doku Citizen 4 ist gerade im öffentlich-rechtlich bezahlten Fernsehen in der Mediathek zum kurzzeitigen Angucken.
Ich habe auch gesehen, die MP4 lässt sich, also die Videodatei lässt sich direkt verlinken und da kann man auch aus dem Ausland rein. Ohne Geoblocking.
Und ich weiß gar nicht, was das für ein Rating hat, der Film. Kommt man da auch vor 22 Uhr ran? Das gab es ja mal bei der ARD. Das bestimmt ja, der Film erst ab 22 Uhr. Also, ist immer noch so. Ja.
Am besten nicht auch in der USA, als der Film rauskam, dass das für Minderjährige nicht erlaubt war, den zu gucken?
Stimmt, da gab es so ein Bild von so einem Kino, was irgendwie ein großes Banner dran hatte. Wir setzen uns euch auch mit euch rein und gucken den Film zusammen, damit ihr gebildet werdet.
Ja, und viele Dienste, die haben ja auch so einen Schutzwall vor solchen Machwerken, die es nicht gucken dürfen.
Aber der Film lohnt sich, guckt euch den an.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, ne? Android und iOS, und damit haben wir so gut wie alles. Es gibt ja noch das gallische Dorf, was aber leider gerade absäuft. Jolla. Wir haben hier einen Jolla-Fan mit dem Zimmer. Erzähl mal kurz, was da der Stand ist. Oder wer das überhaupt ist.
Also wer Jolla nicht kennt, das sind eine Handvoll Nokia-Ingenieure, die damals bei Nokia weggerannt sind, als Nokia mit Windows Phone anfing, sind bis nach Finnland gerannt, haben da eine kleine Klitsche namens Jolla gegründet, haben auch nach einem knappen Jahr durchschlagenden Erfolg mit dem Smartphone gehabt. Das war auch ziemlich gut. Und die haben es jetzt im Mai mit einem neuen Indiegogo versucht, mit einem Tablet. Ja, und Jolla geht's nicht gut. Die brennen sich pro Jahr so durch gute 10 Millionen Euro. Was bei einer 120-Leute-Firma, die Geräte baut, nicht ungewöhnlich ist. Die November-Finanzierungsrunde von 10 Millionen Euro fürs nächste Jahr ist leider geplatzt. Sie arbeiten daran, das im Dezember wieder reinzukriegen. Daraus folgend werden sie im Dezember 50% der Belegschaft kündigen müssen. Das haben sie bereits angekündigt. So Leuchtturmfiguren bei Jolla, Mark Dillon, einer der Mitgründer, Carsten Munk, der Autor der Lip Hybris, haben die Firma verlassen. Und die Indiegogo-Kampagne, die im Mai die Tablets liefern sollte, hat ganz, ganz wenige an die ersten Bäcker ausgeliefert. Wer eins hat, der kann sich glücklich schätzen. Der Rest steht auch auf der Kippe. Also wenn Dezember nicht funktioniert für Jolla, dann sieht's ganz mau aus.
Ja, und wohin die Reise halt so geht, ne? Wenn man nicht so mehr oder weniger freie Hardware verwendet, hat man jetzt gerade wieder schön sehen können bei Apple. Die haben jetzt also mit anderen Firmen gleichgezogen und da kann man jetzt Apps auf diesem Ding, in dieser schwarzen Kiste, die man hinten an seinen Fernseherrand kleben kann, installieren. Und da haben sich Leute vom CCC, glaube aus Frankfurt, gedacht, super Sache, da machen wir hier ein bisschen Bildungsfernsehen und haben halt eine App geschrieben, die Kongressvideos, auch die Datenspurenvideos natürlich, Campvideos und alles, was so halt an
Bildungsfernsehen?
An Bildungsfernsehen vom CCC zur Verfügung gestellt wird. Sehr einfach verfügbar zu machen, verfügbar. Aber Apple dachte, nee, das ist jetzt aber ganz böse. Da kann man ja Sachen lernen, wie man doch wieder zu freier Hardware kommt. Und wir haben uns so viel Mühe gegeben, die hier so schön einzusperren. Das lassen wir nicht zu. Ist auf mehreren Ebenen komplett abstrus. Da kann man sich am besten den letzten Logbuch Netzpolitik anhören. Da macht Apple-Fan Tim Pritlove einen netten Rant drüber. Ich gebe mir das Stichpunkt. Die YouTube-App, wo es ja den ganzen Inhalt und auch viel echt andere Grütze zum Angucken gibt, das ist irgendwie, das darf und die CCC-App darf nicht. Dann haben wir diese schöne Rubrik früher gehabt, Jahrestage.
Ich dachte jetzt an den Hack des Monats.
Oh, hast du da einen?
Nee.
Schade. Aber wer vor 10 Jahren richtig gehackt hat, das war die Firma Sony. Und zwar haben die eure Rechner gehackt, wenn ihr da eine Audio-CD reingelegt habt, weil es hätte ja sein können, dass ihr die irgendwie archivieren wollt, so eine Sicherheitskopie davon anlegen wolltet. Und da haben die euch halt ein Rootkit reininstalliert in euren Rechner, den man dann natürlich auch remote wieder ausnutzen konnte, ja, fand ich auch interessant. Microsoft Windows gibt's jetzt seit 30 Jahren. Das ist irre. Herzlichen Glückwunsch, Microsoft. Angekommen sind sie jetzt bei der 10, ne? Irgendwie mit. Hab's da nicht mehr gesehen.
Linux gibt's auch schon 24 Jahre. Ist bei der 4 angekommen.
Ja. Aber viele Zwischenversionen.
Und macOS? Wie lange gibt es das? Also die 10?
Die 10
2000 oder noch vorher, ne?
Keine Ahnung. Was ich vorhin überlegt habe, wie lange es Penta-Radio gibt. Das muss ja auch fast 10 Jahre sein, oder?
8.
8. Oh, naja, haben wir da ein bisschen.
Immer im März feiern wir doch hier das Jubiläum in der Sendung.
Ja. GIMP gibt es 20 Jahre.
Wow.
Also, wer es nicht kennt, ne, das ist dieser Smile-Programm. Was ist. Ey, du guckst so, vielleicht. Man weiß ja nicht, wer hier zuhört. Und was ich auch nicht wusste vorher, dass dieses Linux-Maskottchen, das ist also dieser Pinguin mit diesem Entenschnabel, ich will hier gar nicht wissen, was heutzutage die Kinder denken, wie ein Pinguin aussieht. Ich habe mal so eine Studie gelesen, dass Kinder im Kindergarten denken, dass die Kühe lila sind, weil sie das im Fernsehen immer sehen. Also richtige Pinguine haben nicht so einen Schnabel, aber das ist halt damit gemalt worden. Wusste nicht. Schon irgendwie mit so einer ersten Beta.
Richtige Pinguine haben einen spitzen Schnabel, mit dem sie hacken können.
Ja. Oh. Ja. Sehr schön. ja, und so ein anderes Ding, keine Ahnung, wie lange es das jetzt gibt, aber die haben die Versionsnummer 7 geschafft, nach 3,5 Jahren oder so mal wieder ein Major Release, das ist Nmap. War ja auch mal mit Dresdner Contribution, deswegen.
In der Lua Scripting Engine.
Ja. Gut,
kommen wir langsam zu unseren Themen.
Ja, wir hatten uns vorgenommen, heute eine Viertelstunde News zu machen. Haben wir geschafft.
Es passiert zu viel in der Welt. Unser Thema heute, unser Zwischenthema heute ist die Unterstützung von Geflüchteten mit Internetversorgung. Und dazu haben wir hier die Internet for Refugees Gruppe.
Einen kleinen Bruchteil.
Genau, die Repräsentanten. Wow, so viele. Ja. Erzählt doch mal, wie habt ihr euch denn zusammengefunden?
Das wissen wir selber gar nicht mehr so genau. Da wissen wir nicht mehr, vorhin noch beim Brainstorming wussten wir das nicht genau zu berichten.
Irgendwann tauchte das im Newsfeed vom C3D2 auf und da sind die ersten hingegangen und dann wurden das langsam immer mehr.
Ja, aber viel interessanter ist ja eigentlich, was wir überhaupt machen, weil zur Entstehung können wir nicht so viel sagen. Denn ja, wir sind ein Netzwerk, was versucht, WLAN und IT in Erstaufnahmeeinrichtungen, Übergangswohnheime und dezentrale Einrichtungen zu bringen. Und wir helfen auch Bürgerinitiativen mit deren IT und machen auch Workshops für die Bürgerinitiativen. Aber primär geht es halt darum, wirklich auch WLAN primär eben in Erstaufnahmeeinrichtungen und in andere und Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu bringen. Eben weil Kommunikation und Informationen heute auch sehr wichtig sind, weil es gibt ein sehr breites Angebot von Initiativen in Dresden. Klar, dann auch solche Seiten besuchen zu können wie afefa.de oder halt einen Online-Übersetzer, solche ganz einfachen Dinge wie einen Online-Übersetzer nutzen zu können oder sich mal ein Übersetzungsbuch oder ein Sprachlernwerkzeug auf Smartphone runterladen zu können. Das ist eben, dass man sowas zugänglich machen kann durch das WLAN.
Also es gibt ja hier in dieser furchtbaren Atmosphäre hier in Sachsen immer ganz viele Neider. Und die sehen dann die Leute mit den Smartphones rumhängen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, die ganzen Flüchtlinge, die kommen ja alle mit nagelneuen Smartphones hier an und ja.
Die können sich alle freuen, weil wir machen Freifunk, wir stellen das Internet allen zur Verfügung. Das ist ein offenes WLAN, ohne Passwort, nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch alle in der Umgebung, die auf der Straße das sehen, die davor an der Haltestelle stehen. Wir statten auch andere Orte aus. Zum Beispiel gibt es Obdachlosenheime, wo mittlerweile die Betreiber auf uns zukommen und sagen, na, wenn ihr das für Flüchtlinge macht, dann lasst uns doch auch hier zusammenarbeiten. Und ja, jeder kann da gerne mitmachen, kann sein eigenes Internet teilen und die Nachbarn können profitieren und man kann selber profitieren, wenn die Nachbarn das unterstützen. Und ja, die Flüchtlinge sind da aktuell der Anlass. Die haben es ganz besonders nötig. Die können es nicht leisten. Und wer in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnt oder sogar in so einer Erstaufnahmeeinrichtung, im schlimmsten Fall in so einer Zeltstadt, der hat keine Möglichkeit, selber einen Internetanschluss zu buchen.
Können die überhaupt Verträge abschließen?
Das ist eine gute Frage.
Ich hatte immer so gehört, das dürfen die in bestimmten Situationen zum Teil gar nicht. Also hätten sie überhaupt keine Möglichkeit, einen eigenen Anschluss zu bekommen.
SIM-Karten fürs Telefon, das geht schon. Das können die auch mit den, ich weiß gar nicht, wie die Ausweise heißen, diese kriegen schon, wenn sie hier ankommen. Aber ganz am Anfang fehlt es auch da am Geld. Also wer hier ankommt, die haben oft nicht mal Kleidung gegen die Temperaturen, wie sie jetzt in den Tagen gekommen sind. Ich habe gerade die Tage es erlebt, dass ich Geflüchtete auf der Straße getroffen habe, die im Kalten unterwegs waren, gefroren haben. Zwei von denen sind auch mal mit zu uns in Hackerspace gekommen. Die haben sich gefreut, die konnten es gar nicht fassen, wie bei uns die Lichter blinken, alles schön und warm ist und dass sich hier ein paar Leute, die sich mögen, gemeinsam so tolle Räume leisten und ja, so coole Sachen miteinander machen können.
Mhm. Standard in dieser Zivilisation. Eigentlich traurig, dass das was Besonderes ist, ne?
Ja, ich glaube, es tut uns auch ganz gut, da mal wieder die Realitäten zu checken und zu sehen, wie gut es uns wirklich geht. Und dann zu teilen.
Ihr habt ja jetzt schon einige Erfolge erreicht. Wollt ihr darüber ein bisschen
erzählen? Ja, wir können erzählen. Also, wir haben irgendwie 15 Unterkünfte. Es wurde gerade gesagt, es sind wahrscheinlich mehr, aber schon mit Internet versorgen können. Und da sind schätzungsweise 1500 Flüchtlinge drin. Oh, ich bin zu weit weg. Und das ist eigentlich sehr schön. Also, die Leute rennen halt rum und machen ganz viel. Ich finde das selber eigentlich ganz super. Wir haben eine Nachricht bekommen, zum Beispiel ein Feedback von jemandem, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt hier Internet und ich habe einen Job da vom, dadurch irgendwie bekommen. Und der hat sich unglaublich bedankt. Und das ist eigentlich auch das, wofür wir es machen. Also eigentlich, dass sie nach Hause telefonieren können. Das ist das Allerwichtigste, dass sie Kommunikation mit ihren Familien haben. Also sie sind weit weg und die Leute wissen nicht, haben sie überlebt.
Flucht und vermutlich waren sie monatelang unterwegs.
Ja, und weiß man auch nicht, ob sie irgendwie haben Bescheid sagen können, wenn man sich das vorstellt, also realisiert, dass es die eigene Familie wäre, wird einem vielleicht bewusst, was das für die Menschen bedeutet, dass sie überhaupt sagen können, ich bin hier, ich bin noch am Leben, es geht mir gut, ich habe was zu essen, keine Ahnung, ein Dach über dem Kopf und muss jetzt gucken. Das ist so ein Punkt. Und das mit diesem Job finden, aber zum Beispiel, es gibt ja unglaublich viele Initiativen, wir haben auch Unterstützer und es ist ein großes Netzwerk. Aber wenn man kein Internet hat, also wir kennen es selber, neue Stadt, wir können uns das gar nicht vorstellen, ohne Internet zu sein. Man kriegt gar nichts mit, man ist wie abgenabelt von allem. Mhm. Und es ist auch dieser Informationszugang, einfach zu gucken, was gibt's überhaupt für Angebote, wo kann ich was machen, wo finde ich Unterstützung in allen möglichen Bereichen, auch Behörden, Sachen und so weiter. Wie soll man das regeln? Erst recht, wenn die Sprachbarriere noch da ist oder auch um diese Sprachbarriere überbrücken zu können. Das ist ja auch so eine Sache, mit Netz geht das halt sehr gut.
Gerade in den dezentralen Unterkünften, wo Leute dann schon teilweise Jahre oder sehr lange, viele Monate wohnen, das sind sehr gut integrierte Bürger, Mitbürger und die wollen auch sich irgendwelche Kinderserien auf Deutsch für ihre Kinder eben...
Ja, oder selber zum Sprachenlernen.
Genau, Tagesschau gucken, das sind solche ganz banalen Dinge, die uns gar nicht auffallen, dass wir die überhaupt noch machen und wie selbstverständlich das für uns ist, dass wir gar nicht daran denken, dass andere das vielleicht auch wahrnehmen wollen oder dass das für andere auch sehr wichtig ist, um auch eben mitzukriegen, was passiert hier. Und ja.
Mal so als Frage. Also ich habe jetzt in meinem Stadtteil, gibt es da so ein Flüchtlingsheim und die haben jetzt noch kein Internet und ich möchte ihnen jetzt gern helfen. Also ich mache es jetzt ein bisschen naiv, ne? Aber was macht ihr denn dann irgendwie, um da Internet hinzubekommen? Das heißt, irgendjemand muss ja irgendwie da einen Anschluss haben. Das heißt, irgendwo muss mal Internet raussprudeln. Dann muss ich es verteilen. Dann kann es sein, wenn da irgendwie ein paar hundert Leute sind, dann reicht vielleicht nicht ein Access Point. Erzähl mal ganz kurz, wie ihr da so vorgeht. Also wie erschließe ich irgendwie so ein neues Flüchtlingsheim?
Ja, leider, bevor es überhaupt losgehen kann mit Technik anschließen, gibt es ganz viel Vorlaufzeit, ganz viel Organisatorisches. Das ist das, worauf wir eigentlich keinen Bock haben, was aber gemacht werden muss. Als allererstes müssen wir Kontakt zu den Heimbetreibern aufnehmen, die vor Ort die Heime haben, die bestimmen können, ob wir da Technik aufstellen können, ob wir überhaupt einen Anschluss anmieten dürfen. Da entscheidet sich dann auch schon, wie die technische Lösung am Ende aussieht. Es gibt einzelne Heimbetreiber, die sehr gut mit uns kooperieren, die sagen, ja super, dass ihr das macht. Ich bezahle hier gerne einen Internetanschluss, wenn ich für das Heim sowieso schon Festnetz habe und dann zusätzlich noch VDSL buche, das sind 15 Euro mehr im Monat. Die zahle ich gerne, damit es meinen 200 Leuten hier ein Stück besser geht. Ansonsten für die Heimbetreiber, die das nicht selber zahlen wollen, sind wir auch bereit, die Kosten zu übernehmen. Wir haben eine Stiftung im Hintergrund, die uns da gerne unterstützt. Ansonsten haben wir auch viele andere Partner, die uns mit Spenden unterstützen. Und damit können wir auf unsere Kosten einen eigenen Vertrag vor Ort machen. Solange wir den Zugriff bekommen auf die Kupferkabel, die aus der Wand kommt, an den Telefonanschluss, können wir dort einen Internetanschluss buchen. Ansonsten können wir das auch zum Beispiel über das FBN machen, über Das Freie Bürgernetz in Dresden.
Das ist leider Förderverein Bürgernetz. Förderverein, ich dachte auch immer, das ist frei und bin da Mitglied geworden, aber dann haben sie mir gesagt, das ist Förderverein.
Du hast recht. Ja, an manchen Standorten geht das auch über die, über Funk.
LTE gibt es ja auch.
LTE geht leider nicht so richtig. Das große Problem an LTE ist, dass wir keine sinnvollen Verträge kriegen. LTE hat man immer ein Traffic-Problem.
Und das ist dann innerhalb von 10 Sekunden aufgebraucht?
10 Sekunden vielleicht nicht, aber einen Tag kommt es definitiv nicht hin.
Mit Traffic für einen Monat, ja?
Ja. Nee, das gibt es leider keine sinnvollen Verträge, die man da nutzen kann. An der Stelle würden wir uns freuen, wenn Kooperationen mit großen Mobilfunkunternehmen möglich wären, beziehungsweise ausgebaut werden können, dass die uns da unterstützen, Anschlüsse auf die Weise zu geben. Das wäre gerade für die Erstaufnahmeeinrichtung richtig genial, aber soweit sind wir noch nicht. Bis wir
ausgebaut werden können, können wir da schon eine Lanze brechen für einen Kommunikationsanbieter?
Dürfen wir noch nicht, okay. Aber es bestehen erste Kontakte. Ja, an manchen Stellen geht es vor Ort, an manchen Stellen können wir vor Ort Internet buchen. Da, wo es nicht geht, zum Teil liegt es auch daran, dass die Heimbetreiber einfach nicht kooperationswillig sind, aus unklaren Gründen, mit ganz komischen, vorgeschobenen Argumenten. Das sind dann so ähnliche Argumente, wie man manchmal bei Pegida hört, mit, wenn es jetzt hier Internet gibt, aber nicht an allen anderen Stellen in Dresden, dann kommen die Flüchtlinge ja zu unseren Heimen und dann werden wir hier überflutet von den vielen Flüchtlingen und können die Sicherheit nicht mehr gewährleisten und auch die Wasserkosten steigen. Mit solchen Argumenten ärgern wir uns dann erstmal rum.
Bedenkenträgertum.
Richtig. Ja, also da, wo es nicht geht, müssen wir Nachbarn akquirieren. Und da kann ich genau auf deine Frage antworten, die du vor so langer Zeit gestellt hast. Wenn du ein Nachbar bist von einer Erstaufnahmeeinrichtung oder von überhaupt einer Flüchtlingsunterkunft und du uns gerne unterstützen möchtest, dann gib uns doch einen kleinen Teil deines Internets ab. Wir stellen dann einen Router bei dir zu Hause auf. Der nimmt sich einen Teil deines Internets. Man kann einstellen, wie viel der Bandbreite geteilt werden soll. Den Rest, den behältst du für dich, sodass es für dich gar nicht auffällt. Da geht nicht viel verloren.
Also wenn ihr nicht ich seid, dann braucht ihr sowieso nicht die ganze Zeit die volle Bandbreite. Richtig. Das geht eigentlich immer.
Ich habe das auch zu Hause. Ich habe zwar keine Flüchtlingsunterkunft in unmittelbarer Nachbarschaft, aber meine Nachbarn freuen sich trotzdem.
Meine auch.
Ja, und so bringt man das, gibt man das Internet frei. Es gibt da gute technische Lösungen, um aus der Störerhaftung rauszukommen. Das ist eins der Hauptprobleme, mit denen man sich dann rumschlagen muss. In Deutschland ist die Regulation ja ziemlich schwierig. Wer im Ausland im Urlaub war, der kennt es. Dort gibt es überall freies Internet. Nur in Deutschland ist das richtig schwierig. Da haben alle Angst. Wer einen Kaffee betreibt, traut sich nicht, sein eigenes Internet zu teilen, weil er nicht dafür haften will, was die Gäste an Unfug potenziell machen könnten. Und deswegen bauen wir da Tunnel auf, entweder ins Ausland oder zu einem Internet-Service-Provider, der uns unterstützt. Denn es gibt das Provider-Privileg, Internet-Service-Provider sind aus der Störerhaftung raus. Ja, damit kann man sein Internet dann freigeben. Man holt sich so eine kleine Kiste, einen kleinen Router für 15 Euro, fecht die richtige Firmware drauf, beziehungsweise lässt sich das von uns machen.
Wo meldet man sich denn da?
Das ist genau das Stichpunkt. Man kann nämlich, einerseits haben wir eine Internetseite, IT for Refugees, also die vor als Zahl.noblocks.org. Aber wer immer noch Facebook nutzt, kann dort auch einfach facebook.com IT for Refugees eingeben, wieder die vor als, die vier eben als Zahl eingeben. Und dann kann man uns da kontaktieren und findet da auch relativ schnell eben Kontaktmöglichkeiten. Und einer aus dem Netzwerk meldet sich dann und dann braucht es ein paar Stunden, hoffentlich keine Tage, bis das an den richtigen mal weitergegangen ist. Und dann ja, kann man sich da zusammensetzen oder zusammen mailen und dann findet man eine Lösung.
Von c3d2.de ist das auch verlinkt. Und wenn ich jetzt nicht da direkt nebenan wohne, sondern mich allgemein einbringen will, weil ich ein aufrichtiger Bürger bin, was kann ich dann machen?
Du kannst trotzdem dein Internet teilen, du kannst weitererzählen, du kannst andere Leute, die du kennst, ansprechen. Wir brauchen immer Leute, die schon Kontakt in die Heime haben. Sehr hilfreich sind auch Sozialarbeiter vor Ort, die uns unterstützen können. Man kann, wenn man selber gerne hackt oder sich anders einbringen will, auch zu unseren Treffen kommen. Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im HQ. Und wir brauchen immer technische Hilfe, da gibt es ganz viel zu tun. Aber ich habe es ja schon erwähnt, es gibt auch ganz viel zu organisieren. Leider ist das Organisieren oft viel aufwendiger und frisst viel mehr Zeit als das vor Ort installieren. Die Kisten dann vor Ort anzuschließen, das ist in ganz kurzer Zeit getan. Aber vorher muss viel telefoniert werden und dafür brauchen wir auch immer Hilfe. Also auch Leute, die sich nicht als die krassen Hacker fühlen, können uns super unterstützen. Wir haben ja hier auch eine da, die sich super schon engagiert. Aber trotzdem viel für uns macht. Du kannst vielleicht dazu was sagen.
Also ich habe ganz wenig Ahnung von diesen technischen Sachen. Das ist aber überhaupt kein Hindernis, weil, wie schon gesagt wurde, es gibt wirklich viel zu organisieren. Es gibt viel mit Leuten einfach zu reden. Wir sind dabei, uns zu vernetzen. Es gibt unglaublich viel Raum für Ideen. Also das ist das Tolle. Es ist relativ frei organisiert. Dann bildet sich einfach eine Arbeitsgruppe, wenn man eine Idee hat. Das könnten wir in dem Bereich noch anbieten. Oder die und die Idee habe ich, dann finden sich auf jeden Fall 3-4 Leute, die sagen, oh ja, finde ich auch gut. Und dann alles, was man nicht weiß, da sind genügend Leute da, die wissen das. Und dann tut man sich zusammen und kombiniert die Kompetenzen. Das ist also überhaupt kein Problem. Und wir freuen uns über jeden, der sich meldet, weil es immer mehr zu tun gibt. Also es wächst irgendwie völlig diffus und es ist total schön, sich das anzugucken. Und es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen, die wir tatsächlich noch brauchen. Also erstens die netten Nachbarn, die Lust haben, das zu spenden, dann natürlich Kontakte zu Heimbetreibern, das ist ganz wichtig. Also das meiste funktioniert wie immer über den persönlichen Kontakt, wenn man miteinander spricht. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind Hardware-Spenden.
Also
Router, Laptops vor allen Dingen.
Ja.
Die Router für uns, um die Netze aufzubauen, und die Laptops deswegen, weil wir jetzt damit anfangen, auch Hardware-Spenden an Geflüchtete rauszugeben. Wir stellen Hardware auch für andere Initiativen auf, die sich für Flüchtlinge engagieren. Genauso sind wir gerne bereit, Flüchtlingsunterkünfte auszustatten, wenn da Räume existieren, wo wir Rechner aufstellen können. Ansonsten haben wir gerade die Woche den ersten Laptop an einen Geflüchteten rausgegeben und er wird von der gesamten Etage in dem Heim genutzt.
Ja, und es gibt auch die Idee, ob man Workshops anbieten könnte, also einerseits für die Leute in den Heimen, weil es zum Teil auch Probleme gibt, halt, wie komme ich überhaupt ans Netz, wie kann ich das denn irgendwie, wie kann ich das nutzen und so weiter. Einerseits diese Dinge, also ganz basale Sachen, Technikprobleme. Auf der anderen Seite ist auch die Idee, ob man für andere Initiativen vielleicht das eine oder andere anbietet. Da sind wir gerade am Machen. Das können wir ganz konkret jetzt noch nicht sagen, aber das entsteht jetzt gerade. Für diese Sachen sind wir zum Beispiel auch interessiert, wenn jemand denkt, ich kann jemandem was beibringen, würden wir Dozenten suchen für beispielsweise solche Workshops. Also wem langweilig ist und wer sagt, in dem und dem Thema bin ich fit und das könnten wir brauchen, kann sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Wie gesagt, nicht davon abschrecken lassen, wenn es manchmal ein paar Tage dauert, dass wir uns zurückmelden. Wir machen es aber auf jeden Fall. Wir freuen uns. Und wie man uns kontaktieren kann, das haben wir schon gesagt. Habe ich was vergessen?
Ja, noch ein Punkt, wie man uns helfen kann. Ihr könnt uns auch sagen, wo Hilfe benötigt wird. Also wenn ihr wisst, wo ein Heim ist, was noch nicht versorgt ist, wenn ihr Flüchtlinge kennt, die ganz dringend unsere Hilfe brauchen, oder wenn ihr selber in einer Flüchtlingsinitiative aktiv seid und selber gerade IT-Probleme habt, wenn ihr ja Probleme habt, effizient zu kommunizieren und da Unterstützung braucht, da gibt es bei uns genug Ansprechpartner, die gerne weiterhelfen, mal draufschauen, ein paar Tipps geben oder Technik bereitstellen.
Ja, cool. Habt ihr sonst noch Fragen? Sonst würden wir dann langsam zu dem anderen Thema kommen. Ich bedanke euch.
Ich probiere es hier ist sehr plump. Wenn man jetzt vergessen hat, wie ihr heißt, dann kann man euch ja suchen. ja, okay.
Gut, also it4refugees.noblogs.org. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön, dass wir hier sein
Ja, waren. Und vielen Dank für das, was ihr da macht.
Machen wir gern.
Ja,
wir suchen das nächste Thema.
Wir haben das nächste Thema. Der Name ist Elasticsearch und wenn jetzt meine Überleitung so gut gelungen ist, gleich die nächste bescheuerte Frage. Warum denn Elastic? Was ist Search?
Ja, man möchte ja in der Regel nicht nur suchen, sondern auch finden. Ja, warum sucht man? Man hat eine große Menge Daten oder man erzeugt sich eine große Menge Daten und kann dann lustige Erkenntnisse daraus gewinnen. Wir hatten so ein Standardbeispiel.
Das Standardbeispiel war der Webshop im Internet, denn ich verkaufe als Webshop-Betreiber nichts, wenn man meine Produkte nicht findet. Und damit man die findet, braucht man eine Suchengine. Und das bietet zum Beispiel Elasticsearch.
Jetzt sind wir schön gesprungen.
Na?
Da hatte ich ja viel mehr Zeit zwischendurch geplant. Okay, aber dann bleiben wir dabei. Also es geht um ein System, mit dem ich irgendwie suchen kann. Und ich kann also, wie du schon gesagt hast, in irgendwelchen Daten beliebiger Größe drin rumsuchen. Das heißt, so wie das Google im ganzen Internet sucht, mhm. So möchte ich vielleicht irgendwie in meinem kleinen Datenhaufen, den ich irgendwo rumliegen habe, rumsuchen. Ja, und weil uns da nichts anderes eingefallen ist, nehmen wir diesen Klassiker, den Webshop. Also ich will irgendwie bunte Schuhe verkaufen. Und habt ihr jetzt irgendwie ganz viele Daten?
Ja, zum einen habe ich meine Stamm- und Nutzdatenbank, wo ich meine Lager mit verwalte, wo ich also drin aufgeführt habe, was ich überhaupt im Bestand habe, wie viel davon noch da ist, wo ich möglicherweise Beschreibungen und Bilder mit dazu abgelegt habe, um sie auf der Webseite zu präsentieren. Das ist schon mal ein schöner Korpus, um darin für die Kunden, die gerade etwas suchen, fündig zu werden. Man will ja nicht suchen, mal wie erfinden. Suchen stört den Kunden und hindert ihm an gezielten Einkauf. Den zweiten Datenhaufen, den ich als Webshop-Betreiber sehr leicht erzeugen kann, sind Clickstreams von Kunden, die sich also durch mein Angebot wühlen und verzweifelt versuchen, das eine Produkt zu finden, was ihnen vorschwebt, was sie gern hätten. Diese Daten kann ich ebenfalls in die Auswertung mit einbeziehen und kann dadurch tatsächlich besser finden, was der Kunde möglicherweise gesucht hat.
Also ich würde bloß nochmal ein bisschen darüber abstellen, was so an unterschiedlichen Daten gibt. Ich kann jetzt sagen, irgendwie ich habe so einen Schuhladen, ne? Also da finde ich dann halt Schuhe und jetzt kann ich irgendwie grüne Schuhe haben, pinke Schuhe und blaue Schuhe. Das ist übrigens auch gerade total witzig, was ich erzähle. Das versteht bloß niemand. Und so, und dann kann ich irgendwie Schuhe mit Schnürsenkeln haben und irgendwelche mit Klettverschlüssen. Mhm. Das ist die eine Sache. Dann habe ich da irgendwie so einen Preistag dran, nach dem ich jetzt eventuell suchen könnte. Mhm. Oder ich könnte jetzt suchen nach irgendwie Schuhe zum Ausgehen oder Schuhe zum, keine Ahnung,
Laufen gehen.
Zum Laufen gehen, zum Rennen gehen, genau. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie jetzt nur, das ist also irgendwie, ich habe hier ein paar Schuhe und die haben jetzt irgendwie eine ID, also irgendwie eine Nummer und da ist ein Bild dazu, sondern es gibt halt noch einen großen Haufen drumherum.
Genau.
In irgendwelchen Sachen. Bis halt zum Preis und mhm. irgendwie meinen ganzen Warenbestand. Also der grüne Schuh ist in dem roten Pappkarton im dritten Regal vorne links.
Das bringt uns zu einem interessanten Nebenproblem bei den Leuten, die dann tatsächlich versuchen, effiziente Suchen zu bauen. Die meisten Daten, die man tatsächlich in ein solches System füttern möchte, sind unscharf. Wenn der Kunde weiß, dass er Schuhe sucht, das ist schon mal schön. Ich muss dem Kunden eine Möglichkeit bieten, und das geht durch bis in die Architektur von Suchmaschinen, seine Suche zu verfeinern. Ich muss stellenweise aus seiner Historie, wir hatten vorhin Clickstream erwähnt, raten können, was er denn eigentlich will. Und Suche löst also heutzutage eine ganze Menge Probleme, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat, bis man mal genauer reinguckt und schaut, was man für die Kunden alles tun kann mit der richtigen Suchmaschine.
Was ich eigentlich vorhin nochmal sagen wollte, ne? Ich habe jetzt irgendwie so eine Beschreibung, so irgendwie der Schuh ist, also hier, da gibt es dann so 5 Absätze, wo sich der Herr, der den Schuh erfunden hat, oder die Dame, was so ausgedacht hat. Mhm. Jetzt war schon ein bisschen doof, aber ne, irgendwie, ich habe jetzt so irgendwie so ein Ding und da habe ich halt so einen Volltext. In diesem Text will ich halt drin rumsuchen. Mhm. Und dann kann ich halt so Sachen haben wie Key Value, also was weiß ich, Preis 50 Euro.
Mhm.
Schnürsenkellänge, ja. 5 Meter oder sowas.
Das sind interessante Beispiele, die sind für eine Suchmaschine relativ einfach zu lösen, aber die Kunden haben ja so Vorstellungen wie, naja, so zwischen 40 und 60 Euro vielleicht für eine ganz besondere Schuhklasse, auch ein bisschen mehr, aber nicht zu viel. Und das darf die Suchmaschine dann auch alles implementieren und für dich raten.
Also es funktioniert wesentlich unschärfer funktionieren als die klassische Datenbank.
Ja, das ist ein Fakt. Wenn ich in einen Schuhladen gehe und da meinen Elmandi treffe, der mich berät, dann fütter ich den auch nicht mit einer SQL-Abfrage, sondern ich sage, ich brauche Schuhe. Und der guckt raus, sieht, es ist Herbst und denkt sich, na gut, Sandalen werden es nicht sein. Diese Sachen erwartet man halt auch zum Teil von einer vollautomatisierten Suche. Und das ist diese Unschärfe, die da reinkommt.
Was kann man denn bei Elasticsearch da so machen? Also hast du vorhin schon gesagt, man kann irgendwie auch den Klickstream des Benutzers mitverwenden?
Na, das sind Daten, die ich natürlich vorher erheben muss. Also die Suchmaschine nimmt mir da genau gar nichts ab. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Klickstream für eine Suchmaschine gesunden Beschreibungsweise reinfüttern kann, dann bietet mir die Suchmaschine durch spezielle Mechanismen auch Möglichkeiten, die in die Produktsuche mit einzubeziehen. Das machen gute Suchmaschinen. Ein großer Teil der Features, die wir hier übrigens gerade erwähnt haben, sind gar nicht mal notwendigerweise Teil von Elasticsearch. Elasticsearch kümmert sich ja mehr ums Verteilen. Also wenn man ein Cluster betreiben möchte, weil ein Rechner nicht mehr ausreicht. Ein Großteil dieser Rate-Features, nennen wir es jetzt einfach mal, sind tatsächlich in einer Komponente implementiert, einer kleinen Bibliothek unter der Apache-License, die Elasticsearch auf den einzelnen Knoten dann jeweils nutzt für die Suche. Und diese Komponente heißt Lucene. Erzeugt in der Regel eine gehobene Augenbraue. Wenn man den Namen hört, ist tatsächlich das, was weltweit zum Finden von allen möglichen Dingen mit am meisten eingesetzt wird. Ich kenne kaum ein größeres Webprodukt, welches also nicht in irgendeiner Stelle, meistens aber so in 10 Stellen, Lucene verwendet. Ich glaube, Google sind mit die einzigen, die Lucene nicht nehmen. Die haben halt was Eigenes.
Also ich kann mich entsinnen, bevor Elasticsearch bekannt war, habe ich immer geschaut, was benutze ich jetzt. Und da gab es irgendwie Lucene und Solar. Und ich kam da nie klar damit. Jetzt gibt's Elasticsearch und das kapselt dieses Lucene schön.
Mhm.
Kannst du kurz zusammenfassen, was dieses Lucene jetzt wirklich genau tut?
Lucene ist ein sogenannter invertierter Index. Wer in der Literatur oft unterwegs ist, hinten mal ein Buch aufgeschlagen hat, der wird da tatsächlich einen Index finden. Der interessantesten Schlagworte in dem Buch, um einfach nach Begrifflichkeiten schnell suchen und die auch finden zu können. Das ist das Problem, was Lucene löst. Wenn man einen Korpus in diesen invertierten Index, in diese Lucene, das ist eigentlich nur eine Java-Bibliothek, wenn man diese Java-Bibliothek also mit einem Datenkorpus füttert, einem strukturierten oder semi-strukturierten, dann ist Lucene in der Lage, verschiedene Arten von Suchen auf diesen Korpus abzufeuern und einem diesen unter anderem diesem invertierten Index auch anzubieten. Das ist was, das automatisch generiert wird. Lucene kann auch ein bisschen mehr.
Ich muss mal einhaken. Ja. Also ich habe jetzt sowas wie ein Buch. Ne?
Ja.
Und der Index ist klar. Also
da ist kein Index drin in deinem Buch, weil nee, das macht ja Lucene.
Ist noch keiner drin. Mhm. Also dieses Stichwortverzeichnis, das, was man hinten dann immer durchblättert. Und in dem Index will ich jetzt nicht solche komischen Wörter wie und oder der, die drin haben, sondern ich will irgendwie Vorratsdatenspeicherung finden.
Ja, zum Beispiel.
Und dann habe ich da halt die Seitennummer und dann komme ich da halt hin,
genau,
wo irgendwas über Vorratsdatenspeicherung drin steht.
Genau. Der Knackpunkt bei Lucene ist halt, dass es in der Lage ist, für dich herauszufinden aus dem Buchkorpus, den du da reingefüttert hast, dass Vorratsdatenspeicherung interessanterweise tatsächlich ein Wort ist, das du mal suchen möchtest irgendwann. Ansonsten, wenn du also einen naiven Index benutzt oder einfach einen Grep auf den Korpus abfeuerst und oder mal nach Statistiken guckst, was die häufigsten Wörter sind, wirst du tatsächlich der, die, das und so weiter im Index ganz oben finden, was natürlich wenig Sinn ergibt.
Das sind dann die sogenannten Stoppwörter.
Die Stoppwörter, genau. Gut, um auf die Frage vom Anfang einzugehen, was jetzt Lucene Solar und so weiter ist und wie sich das alles miteinander verhält. Soweit ich informiert bin, benutzt Solar unter der Haube auch ein Lucene. Solar ist sowas ähnliches wie Elasticsearch, bietet also ein komfortables Interface zu dieser Java-Bibliothek, löst noch eine ganze Reihe anderer Probleme, lässt sich verteilt betreiben, wurde vor knapp 2 Jahren geforkt. Falls ihr also mal über den Begriff Heliosearch gestolpert seid, das sollte mal Solar in schön werden. Ich weiß nicht genau, was draus geworden ist. Das letzte Mal, wie ich drauf geguckt habe, hatte es eine sehr schöne JSON-API. Das war vor einem knappen Jahr. Ja, Solar, Heliosearch und Elasticsearch gliedern sich also nebeneinander und lösen ähnliche Probleme. Sie bringen die Power von Lucene also in Datenzentren und clustern sich ganz, ganz toll selbst und sorgen dafür, dass man einfach mehr Maschinen hinzutut und die Suche wird schneller und man kann den Korpus auch signifikant vergrößern.
Okay, also dieses Lucene ist irgendwie was ganz, ganz Tolles, aber das sehen wir nicht unbedingt. Das bringt aber das Elasticsearch, wenn ich es installiert habe, schon mit.
Ja, das ist da immer mit drin.
Das geistert dann da irgendwo rum.
Genau.
Wir kommen dann noch zur Installation von Elasticsearch, aber was mich jetzt erstmal interessieren würde, ich habe das jetzt irgendwie so da, das habe ich mir irgendwie geklickt oder habe ich halt schon. Und jetzt möchte ich gern meine Daten da reinfüttern. Gibt's da irgendwie ein großes Loch, da kippe ich die jetzt rein? Oder?
Ja, da gibt's ein großes Loch, da kannst du die einfach reinkübeln. Sinnvollerweise, also gerade wenn du mit Elasticsearch arbeiten möchtest, formatierst du die vorher ein bisschen. Elasticsearch arbeitet auf der Basis von sogenannten Dokumenten. Ein Dokument ist einfach ein JSON-Objekt mit Unterobjekten geschachtelt, wie man das gerne möchte. Das heißt, mit einer einfachen Textvorverarbeitung deiner Daten, die du in das Elasticsearch reinkübeln möchtest, bist du ganz gut angehalten und kannst dann im Elasticsearch Schemas definieren, wo du also der Suchmaschine sagst, ja, das ist nicht nur alles ein String, was ich dir da gerade übergeben habe, sondern das hat schon eine sinnvolle Formatierung und da ist ein Int und das ist ein Objekt und da ist ein Dictionary und so weiter. Das macht die Suche deutlich effizienter zum einen und zum anderen bietet es dir auch mehr Möglichkeiten, in den Daten rumzubuddeln. Also, diese JSON-Funktionalität ist tatsächlich originär Elasticsearch. Das ist nichts, was Lucene so in der Form, wie es Elasticsearch nimmt, von Haus aus bietet.
Das heißt, ich habe jetzt in meinem Schuhladen diese 10 verschiedene Schuhe und genau. Da könnte ich jetzt irgendwie so als Key Value, was weiß ich, Farbe und dann halt blau, grün, rot machen. Mhm. Was weiß ich, mit Schnürsenkeln oder ohne. Dann irgendwie noch eine tolle Beschreibung, dass das also der tollste Schuh ist auf der ganzen Welt. Mhm. Und dann irgendwie noch so andere Sachen. Das ist jetzt halt irgendwie an, keine Ahnung, wie so Schuhe heißen, also Sneaker oder ein Laufschuh oder irgendwie sowas.
Genau.
So, und das habe ich in so einer Art JSON-Dokument. Und die JSON-Dokumente, die ich reinfallen lasse, die haben halt alle dasselbe Schema.
Die haben alle ähnliche Schema. Elasticsearch kann ja viele Indizes verwalten. Möglicherweise hast du einen für deine Schuhe, einen für andere Dinge, die du verkaufst. Du kannst innerhalb dieser Indizes dann Schemen definieren und du sagen kannst, ja, also mein Index ist folgendermaßen, die Dokumente in meinem Index sind folgendermaßen aufgebaut. Und die kannst du dann zu einer erweiterten Suche benutzen, diese Schemen.
Okay, aber ansonsten ja. Ist es irgendwie, pumpe ich die Dinger da halt irgendwie rein.
Du musst ja. Nichts von dem tun, was wir gerade besprochen haben. Du kannst einfach Strings da reinschmeißen. Strings sind ja auch JSON-Objekte, die einfachsten, die es so gibt. Und dann hast du halt eine gute Volltextsuche. Genau.
Okay, bloß um mir das halt vorzustellen, ich lade die da irgendwie... Womit rein? Gibt's also
HTTP.
Also nicht irgendwie hier Pfeil oben und dann.
Nein, heutzutage macht man alles mit HTTP. Also insbesondere wenn man JSON spricht, dann nimmt man einfach HTTP.
Also das Ding hat irgendwie so ein REST-API und dann.
Genau, genau.
Ja, okay. Das heißt, da habe ich jetzt irgendwie meine 100 Dokumente da reingekippt. Mhm. In dieses REST-API, das sagt, also es ist erfolgreich hochgeladen. Und was macht das Elasticsearch jetzt mit den Daten da drin?
Es gibt, also in dem Moment, wo du Daten sozusagen reinstopfst, werden diese Daten auch indiziert. Das ist genau dieser Prozess, der dann dafür sorgt, dass dir dein vollautomatischer Index, in dem du dann buddeln kannst, generiert wird. Da passiert innerhalb von Elasticsearch noch ein bisschen mehr. Sie implementieren gerade in den neueren Versionen auch so, ich nenne es jetzt mal zaghaft, Machine Learning Features, die dir also eine ganz erweiterte Suche, kommen wir vielleicht nachher noch zu, auf deine Daten ermöglicht. Und dieses Vorverarbeiten oder Verarbeiten der Dokumente, die du da reingetan hast, passiert in der Regel in dem Moment, wo du sie reintust. Dann wird das durchgeknetet und dann kannst du im Grunde genommen dieselbe HTTP-URL, die du zum Reinpumpen benutzt hast, für Abfragen nehmen. Und du kannst da Abfragen auf die Datenbank feuern, Abfragen, du weißt ja, wie das ist, wenn dein einziges Werkzeug der Hammer ist, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Abfragen macht man mit JSON über HTTP.
Zu dem, was Elasticsearch da tut, kann ich meine eigene Erfahrung erzählen. Und zwar habe ich OpenStreetMap-Daten einfach mal da reingetan. Und ja, das wurde dann langsam, aber das wurde langsam, weil Elasticsearch hat über alle möglichen Datenfelder, die es da gibt, einen Index angelegt. Das heißt, wenn es dann endlich fertig war, konnte ich nach beliebigen Dingen einfach mal abfragen. Musste nicht wie so in der klassischen SQL-Datenbank erst einen Index erstellen, warten, bis der fertig ist, sondern es war halt alles da. Ich konnte über alles mögliche Statistiken machen, sämtliche Felder einzeln suchen oder über alle Felder suchen.
Das heißt, du konntest jetzt alle Freifunk-Access Points in Dresden zum Beispiel.
Sowas geht dann, ohne Probleme.
Wobei das eine interessante Frage aufwirft, gerade OpenStreetMap-Daten, Geodaten, da möchte man ja ganz spannende Suchen drauf abfeuern, die jetzt, also bis jetzt konnte man sich möglicherweise von dem, was wir so erzählt haben, noch vorstellen, das kriege ich auch mit dem Grep hin. Wenn der Korpus klein genug ist und die eine CPU, die das Grep dann nutzt, schnell genug ist und das Ding auf einer SSD liegt, bin ich möglicherweise fixer. Was ich nicht mehr mit dem Grep kann, wenn ich OpenStreetMap-Daten reingefüttert habe, ist eine Näherungssuche oder eine Umkreissuche. Gib mir alle Access Points innerhalb von 7 Kilometer Umkreis von meinem Zuhause entfernt. Da ist das Grep ein bisschen überfordert. Das geht aber mit ES, weil Lucene eine Umkreissuche kann.
Und das kann dann zusätzlich noch so Dinge machen wie, sind so viele Ergebnisse, dann gib mir eine Statistik darüber. Also mach sowas wie, in diesem Bereich sind 4 Access Points, in diesem Bereich sind 5 Access Points und so weiter.
Das ist eine super Überleitung oder ein wenig ein Vorgriff in der Agenda.
Sorry.
Es ist klasse, finde ich gut. Das sind die sogenannten Aggregationen. Und mit denen kann man auch viel, viel mehr machen. Die haben mir geholfen, als ich ein bisschen mit ES gespielt habe, aus der MovieLens Database. Das ist eine sehr bekannte und gern benutzte öffentlicher Datenbestand von Filmdaten und Nutzerdaten, die diese Filme bewertet haben, pseudo-anonymisiert, irgendwie mal intelligente Suchabfragen auf Filme und deren Bewertungen abzufeuern. Wir haben die Filme reingefüttert, die Nutzer reingefüttert, die Filme bewertet haben und die Bewertungen jeweils, Nutzer und Filme. Und mit Aggregationsabfragen Elasticsearch dann tatsächlich zu einer Ähnlichkeitsabfrage gebracht. Wenn ich mir Planet Terror und
Disney's Ariel.
Disney's Ariel angucke, welche Filme könnten mich noch interessieren? Gut, Disney's Ariel hatte ich nicht probiert. Bei mir war es, glaube ich, Planet Terror und irgendwas Ähnliches aus der gleichen Branche. Das Ding hat mir dann tatsächlich Filme rausgepuppelt, die ich nicht kannte. Also die Aggregationen sind eben auch in der Lage, interessante Konstellationen zu finden, die jetzt ungewöhnlich erscheinen. Das wird, um das ein bisschen runterzubringen wieder, in einem normalen Index generieren wird das unter anderem benutzt, um diese Stoppwörter rauszufiltern auch. Und ein ähnlicher Mechanismus hilft mir, gute Horrorfilme zu finden oder Spartenhorrorfilme zu finden, die ich noch nicht gesehen habe.
Und Elasticsearch sorgt im Fall der Aggregation dafür, dass diese Daten schon teilweise in den Indizes liegen, oder wird das erst zur Laufzeit dann richtig alles zusammengezogen, so halt MapReduce-Style?
Die Teile der Machine Learning Features kann man erst zur Laufzeit machen, weil man die Abfragen nicht kennt. Mhm. Aber so gut es durch die Präindizierung möglich ist, wird es natürlich schon im Vorhinein gelöst, damit dann die Abfrage schnell läuft. Ja.
Mhm. Ich hätte noch ein Beispiel zu den Aggregationen. Ich habe einfach mal die Dokumente vom Dresdner Ratsinfosystem, also Stadtrat und Ortsämter und so weiter, da reingekippt und konnte dann sehr schön die häufigsten Wörter sehen aus so einer Aggregation, die am häufigsten verwendet werden in den Gremien. Und da gibt's auch diese wahnsinnig schöne Oberfläche dazu, Kibana, aber vielleicht greife ich da schon vor.
Das hatten wir gar nicht auf der Agenda, finde ich sehr gut, dass du es mit reinbringst. Es gibt eine ganze Menge Schmucker Oberflächen, die also teilweise mit Elasticsearch gebundelt sind, die man teilweise kriegt, wenn man bei Elastic Service kauft für Elasticsearch. Elastic, muss man wissen, ist die Firma hinter Elasticsearch, sind tatsächlich die Jungs, die es angefangen haben zu programmieren. Dann haben sie nach und nach alle wegrekrutiert, die sich als Open-Source-Entwickler an Elasticsearch verdient gemacht haben und bezahlen die jetzt einfach alle. Und die treiben da die Entwicklung voran. Die haben stellenweise sehr gute Auswerte, Oberflächen, so GUI-mäßig im Verkauf mit drin. Einige kriegt man auch schon in der komplett freien Version. Und Sicherheit, glaube ich, verkaufen sie dir auch. Kannst du gerne haben mit der Version 2.0 insbesondere. Wenn du deinen Cluster tatsächlich teilweise öffentlich betreiben möchtest oder musst.
Ja, wie ist denn das mit dem... ich will jetzt nicht in die Agenda.
Ist schon gut.
Es fiel das Stichwort Cluster. Da hast du vorhin schon gesagt, Solar kann Cluster.
Doch, ich erstmal. Okay. Ich wollte bloß nochmal, also Elasticsearch ist prinzipiell ein Open-Source-Projekt.
Ja, Apache-License.
Das heißt, da gibt es wenig Restriktionen.
Mhm.
Ich kann das halt irgendwie, wie wir vorhin schon gesagt hatten, irgendwie in meinem Webshop verwenden.
Ja.
Ich kann das halt irgendwann mit einbauen und ich bekomme diese ganzen tollen Features, die wir so ein bisschen angerissen haben, hier bekomme ich alle schon mit.
Ja.
Die sind alle in dieser
Software
mit drin.
Genau.
So, und jetzt könnte es aber sein, dass ich habe halt ein bisschen Angst oder ich habe irgendwie spezielle Feature-Wünsche. Mhm. Dann gehe ich halt zur Elastic, das heißt der Firma, und sage hier, das ist mein Koffer voller Geld, könnt ihr mir das machen? Und dann...
Na, idealerweise schon, denn die Jungs, so ist es zumindest anzunehmen, sind die Leute, die natürlich am meisten Ahnung von Elasticsearch erweitern und programmieren haben. Du kannst auch seit kurzem sogar den Cluster von den Jungs betreiben lassen. Die haben eine Firma aufgekauft, die sich auf Elasticsearch as a Service spezialisiert hat. Die heißt Found. Da es aber, wie du bereits erwähnt hast, Open Source ist, unter der Apache 2.0 License. Das heißt, wenn man selber Binaries rausgibt, muss man den Quellcode nicht mal dazu rausgeben. Das ist eine sehr businessfreundliche Open Source Lizenz.
Aber da gab es was mit Softwarepatenten bei der Apache License,
oder? Nicht bei der 2.0, das ist gelöst. Das haben sie weggemacht. Finde ich auch sehr gut. Kannst du einfach auf GitHub gehen? Die sind auf GitHub. Also Elasticsearch tatsächlich, so wie es heute dasteht, wie man es runterlegen kann, ist einfach ein GitHub-Projekt. Man klickt da den Fork-Button und dann geht man ins Flüchtlingsheim, sucht sich Leute, die in Syrien schon gecodet haben und sagt, hier Jungs, habt ihr ein Zuhause. Hier ist der Code und den Feature hätte ich gern. Und dann geht das.
Ja. Wenn man nett ist, gibt man es wenigstens zurück.
Man kann durchaus,
Okay, aber das ist so das Business-Modell
dahinter. Genau.
Cluster.
Genau, Cluster. Du hast es schon gesagt, Solar kann clustern, Elasticsearch kann das ja auch.
Ja.
Ich habe nämlich schon festgestellt, ich hatte zwei Elasticsearch-Installationen im selben Netz.
Das geht jedem so, jedem.
Die hatten nichts miteinander zu tun und trotzdem haben sie ihre Daten ausgetauscht.
Ja, irgendwie. Das ist so fantastisch. Elasticsearch, wir hatten ja vorhin kurz angesprochen, wie installiert man es? Naja, man lädt sich das Jar-File runter und startet's. Und dann hat man Elasticsearch und fertig. Es gibt auch Pakete für bekannte Linux-Distributionen, verbreitete Linux-Distributionen.
Wenn ich hier nochmal ins Wort fallen darf, das ist in dieser Write Once Debug Everywhere-Sprache.
Ja, genau.
Geschrieben.
Ist in Java, das heißt, das läuft glücklicherweise überall gleich schön. Und man muss aber sagen, es ist wirklich sauschnell. Also das Indizieren mag ein bisschen dauern. Das ist jetzt aber, wenn man sich andere Suchmaschinen anschaut, Solar Heliosearch hatten wir schon erwähnt. Es gibt dann noch das sehr interessante Sphinx. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Es gibt eine Menge proprietärer Suchmaschinen von Fast, die wurden mal von Microsoft gekauft. NDK, dann gibt es von der kleinen Berliner Firma Neophonie, das Blast, was als Service mitverkauft wird, ist aber alles kommerziell und nicht offen. Im Falle von Elasticsearch, wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, Jar runterladen, Java, Jar und dann läuft's. Also es ist sehr, sehr nutzerfreundlich in der Installation.
Okay, aber lassen wir mal kurz bei dem Cluster bleiben. Ja. Also ich habe jetzt ein so ein Ding mir installiert. Du hast jetzt schon gesagt, wie die Installation abläuft. Ich lade mir dieses Jar-File runter und sage dann Java, mach das mal.
Genau.
So, und dann läuft da irgendwas auf meinem Rechner. Ich sehe das bestimmt irgendwie am Speicher und CPU-Verbrauch. Und jetzt mache ich genau das gleiche noch auf meinem zweiten und dritten Rechner, den ich zu Hause habe. Und dann hat mir gerade schon
dann hast du ein Cluster.
Dieses Beispiel, dass ich so ein Cluster habe und muss mich um nichts weiter kümmern. Egal, ob ich das jetzt wollte oder nicht.
Richtig, so ist
okay.
es.
Okay. Jetzt ist aber die Frage, was habe ich denn dann gewonnen? Jetzt habe ich also zweimal Speicher mit einem Jar-File gefüllt.
Genau. Na, dreimal hast du ja gesagt.
Dreimal.
Also zweimal ist noch kein Cluster, zweimal ist ein Hotspare. Okay. Aber
genau darauf wollte ich hinaus.
Ja, ab drei reden wir vom Cluster. Elasticsearch kommt mit einer Default-Konfiguration mit, man braucht kein Config-File. Irgendwann möchte man eins haben. Mindestens dann, wenn man es auf mehreren Rechnern installiert, die sich zufällig im selben Broadcast-Netz befinden, dann finden sich nämlich diese Elasticsearch-Instanzen, die einen Default-Namen haben, den man möglicherweise ändern möchte, wenn also alle Rechner nicht zum selben Cluster gehören sollen. Und von Hause aus ist es mit der Sicherheit relativ lax, deswegen empfiehlt es sich also Elasticsearch eher im Intranet zu betreiben oder sich halt mal mit Elastic in Verbindung zu setzen, um was dazu zu kaufen, was das Ding robust sicher macht. Du steckst dir im Grunde genommen deinen Cluster zusammen, möglicherweise änderst du die Configs nicht, hast so 4-5 Rechner, die finden sich alle. Es gibt Standardeinstellungen zu wie viel Masterknoten es gibt, wie oft die Daten repliziert werden sollen und. Der Cluster kümmert sich dann automatisch um Datenreplikation. Ab 5 Rechner in deinem Cluster kannst du dann auch bei 2 in den Stecker ziehen. Der Korpus sollte erhalten bleiben. Je mehr Rechner du in deinen Cluster aufnimmst, desto mehr solltest du darüber nachdenken, dann doch mal ein Config-File anzufassen für die ganzen Elasticsearch-Instanzen und zu sagen, wie oft die Daten tatsächlich repliziert werden sollen.
Ja, aber das ist jetzt schon meine Frage. Also bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei Spoon. Das ist so Hot Standby. Das heißt, ich lade jetzt meine ganzen Schuh-Dokumente da in das eine Ding rein, mache den zweiten an und dann nach endlicher Zeit haben die sich repliziert und dann kann ich jetzt auf beiden nach grünen Schuhen suchen.
Genau.
Schneller wird es aber dadurch noch nicht. Also jetzt nehmen wir an, ich habe also ganz, ganz viele Schuhe. Wird es jetzt schneller dadurch?
An der Stelle musst du dann wirklich das Config-File anfassen. Da bleibt es dir leider nicht erspart, mal einen Texteditor aufzumachen. An der Stelle entscheidet sich tatsächlich nämlich, ob du eine Datenredundanz möchtest. Also wenn die eine Platte stirbt, dann lebt die andere Platte in dem anderen Rechner noch und die Daten sind nicht weg. Oder ob du gerne deine Daten teilen und verteilen möchtest, sodass du also die eine Hälfte des Datenkorpus von dem einen Knoten durchsuchen lässt und die andere Hälfte von dem anderen Knoten. Und dann hast du eine doppelt so schnelle Suche, wenn du halt die Anzahl der Knoten im Cluster verdoppelst. Das ist aber eine Abwägungssache, für die muss sich dann der Elasticsearch-Betreiber, also du, entscheiden. Und das musst du dann auch konfigurieren. Dann gibt es ganz spannende How-Tos und Blog-Einträge direkt von Elastic für, die dir auch Empfehlungen nahelegen, wie du deine Cluster programmieren solltest, damit du A, keine Daten verlierst und B, auch tatsächlich schneller suchen kannst. Also bei 2 Rechnern musst du dich einfach mal entscheiden, da geht das eine oder das andere.
Okay, und wenn ich dann halt jetzt irgendwie ganz, ganz viele Daten habe, dann ist es sinnvoll, irgendwie ganz, ganz viele Kisten da zusammenzuknoten zu so einem Cluster.
Und wenn du ganz, ganz schnelle Ergebnisse haben möchtest, ja.
Verteilt.
Genau, genau. Also wie gesagt, manche Leute sind halt mit Suchdauern von mehreren Minuten zufrieden. Es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Wenn du aus den mehreren Minuten, die so lange dauern, weil der Datenbestand so groß ist, gerne wenige Sekunden oder sogar Millisekunden machen möchtest, empfiehlt es sich tatsächlich, mehr Hardware daneben zu stellen, ja.
Ah, ich dachte schon, das macht alles ganz schnell. Bei mir war es nämlich immer das schnell, das Suchen. Aber es gibt ja auch so eine Explain-Funktionalität, wo ein Elasticsearch sagt, was es tut und wie teuer das ist.
Genau. Es gibt also eine, wenn man möchte, so eine eingebaute Introspection, die einem hilft, die Hotspots in der eigenen Suche zu finden und seinen Cluster so ein bisschen besser zu konfigurieren, wenn es denn ein Cluster sein soll.
Nach den Clustern habt ihr hier Plugins aufgeschrieben?
Ja, Plugins, das ist für die Entwickler unter uns eine sehr, sehr spannende Geschichte. Elasticsearch bietet also fast transparent die Möglichkeit, Java-Plugins für Elasticsearch zu schreiben. Die Plugins, die landen dann auf HTTP-URL-Endpoints, auf die man dann einfach speziell die Suchen abfeuert. Das löst dann den entsprechenden Code im Plugin aus und ja.
Was kann man sich denn da so nachinstallieren? Kennst du Beispiele? Also ich habe zum Beispiel mal von Rivers gelesen. Damit kann man Echtzeitsuche umsetzen. Also eine Suche, wo man nicht sofort die Ergebnisse bekommt, sondern wo man auf neue Inhalte abonniert.
Das klingt nicht verkehrt. Also mit Modulen bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich war schon von der Kernfunktionalität von Elasticsearch so zufriedengestellt, dass ich in der Tat mich gar nicht so sehr mit Plugins beschäftigt habe. Rivist klingt nicht verkehrt. Realtime-Suche ist ja auch der ziemlich neuer und sehr wichtiger Trend. Nachdem wir jetzt die Batch-Suche einigermaßen unter Kontrolle haben mit Hadoop.
Was ist denn die Batch-Suche mit Hadoop?
Ist im Grunde genommen, gut, das ist ein ganz anderes Thema an sich. Das ist eine vorgefertigte Suche, wo man im Grunde nicht auf die neu reinkommenden Daten sucht, sondern auf bestehende Daten im Cluster.
Und das zusammen mit dem, wie nennt man das, Verteilungsframework Hadoop?
Hadoop implementiert ein Paper von Google, das MapReduce auf Cluster umlegt. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eine eigene Sendung wert. Ja. Wir schweifen ab. Wir waren bei Plugins.
Ja, wir sind hier bei Pentaradio.
Das
ist immer so.
Okay.
Da kann man abschweifen und ganz woanders rauskommen. In unserer unglaublich gut gefüllten Vorbereitung gibt es hier Beispiele für Plugins. Irgendwie Kopf zur Visualisierung. Ich habe mal draufgeklickt. Auf der GitHub-Seite nichts irgendwie, bis groß zumindest ich nichts Visualisiertes gefunden habe. Aber das mag ich sein. Und dann gibt es irgendwie noch Plugins zum Monitoring. Da kann ich also meine Elasticsearch-Instanzen wahrscheinlich irgendwie gucken, ob die umgefallen sind oder sowas.
Es ist eher Datenmonitoring. Wir sprechen hier von Marvel. Marvel ist ein kostenpflichtiges Plugin, das ist auch von Elastic bereitgestellt. Und Marvel kann also ganz geniales Datenmonitoring, kann dir das auch schick visualisieren. Kibana zählt ebenfalls zu den Visualisierungs-Plugins, die das man sich anschauen möchte. Kibana ist irre. Haben sie jetzt, glaube ich, aber kostenpflichtig gemacht, weiß ich nicht genau.
Also es gibt jetzt eine neue Version 4, mit der komme ich noch nicht ganz so gut klar, auch erlernt werden. Die ist aber auch auf jeden Fall Open Source.
Okay, alles klar.
Aber erzähl mal, was ich da jetzt mitmachen kann. Also damit kann ich was visualisieren. Das heißt, ich kann irgendwelche Graphen malen.
Ja, genau. Und so, ein bisschen durch die Daten browsen.
Dann nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie meine 20 Webserver, die ich so betreibe, und kippe jetzt meine ganzen Logdaten rein.
Genau, das ist schon mal gut, weil die Logdaten haben natürlich alle einen Zeitstempel und damit kann Kibana schon was anfangen.
Ich versuche auch eine Brücke zu bauen, ne? Also ich möchte jetzt gerne Das heißt, das Kibana könnte mir dann irgendwie so einen Graphen malen, zu welcher Tageszeit ich wie viele Besucher auf meiner Webseite
habe. Und parallel dazu kannst du diese Übersicht, also diese Ansicht danach anpassen, indem du einfach suchst und dann verschiedene Sachen rumkonfigurierst. Also kannst du wirklich für diese eine Suche noch zig weitere Grafiken aufmachen, die irgendwie andere Aggregationen, Analysen fahren. Und was das wirklich praktische ist, weil man das halt so zur Übersicht nutzt, zu jeder Ansicht kriegst du, wenn du da irgendwie aufs Zahnrad klickst, die Anfrage an die REST-API. Also bei Kibana 3 war das noch so eine Curl-Zeile, bei der 4 habe ich es noch nicht entdeckt, aber es ist sehr praktisch. Also kannst es da, du denkst, also du klickst es so, bis es irgendwie passt, und dann denkst du dir, so, und jetzt will ich das in meine Anwendung einbauen, und dann kannst du es direkt daraus kopieren, wie die Anfrage aussehen muss.
Genau, das, was ich jetzt hier gerade gezeigt bekomme, ist halt irgendwie wahrscheinlich genau sowas. Das sind viele Tortendiagramme, dann halt, weiß nicht richtig, dann irgendwie so eine Heatmap mit einer Landkarte drunter. Und das ist, was Kibana sozusagen schon vorgefertigt
hat. Genau, das ist richtig. Das ist eins der netten Angeber-Screenshots von Kibana 4.2, die man, das einem entgegenschlägt, wenn man sich mal ganz kurz im Netz nach Kibana umschaut und auf das aktuelle Release klickt. Die Logfile-Analyse ist insofern spannend, als wenn ich jetzt also meinen Webshop betreibe und jede Menge Logdaten habe von den Leuten, die sich da also auf meinen Webshop verbinden und mir zufällig also für kurze Zeit beispielsweise auch die IP-Adressen merke, dann kann mir Kibana aus diesem Datenkorpus im Handumdrehen eine weltweite Heatmap basteln, wo ich also die Erdkugel sehe. Man kann das den kleinen Webbetreibern immer sehr nett zeigen, weil man sich dann sehr viel größer vorkommt, wenn man so die Weltkarte vor sich sieht. Und auf dieser Weltkarte, die leicht abgedunkelt ist, so Brennpunkte sieht, die sich dann hellgelb oder rot verfärben, über Geo-IP im Grunde genommen aufgelöst, von wo sich die meisten Kunden auf den Webshop setzen. Mag mir jetzt was bringen als Webshop-Betreiber, mag mir nichts bringen, sieht aber großartig aus. Also.
Ja, oder eine andere Anwendung wäre, ich habe jetzt auf meinem Heimrouter, da gucke ich immer so, wohin denn meine ganzen Devices zu Hause so hin telefonieren. Also ne, mache ich irgendwie hier so ein TCP-Dump, sowas logge ich mit. Das könnte ich jetzt in dieses Elasticsearch reinfallen lassen.
Ja.
Und das Kibana macht mir dann so eine Heatmap, dass ich irgendwo immer...
Längle ganz rot.
Genau.
Sowas könnte ich dann damit sehen.
Sowas ginge, genau.
Also, wie lange müsste ich denn da jetzt rumklicken, bis ich es dann soweit habe?
Ich würde mal sagen, für jemanden, der in der Rechnerwartung, dem die Rechnerwartung nicht fremd ist, der weiß, wie er eine Webseite für sich selber aufsetzt, der ist in einem halben Tag bis Tag mit dem Elasticsearch und den Basis-Plugins, die man dazu bekommen kann, für lau fertig und glücklich auch. Das Ganze ist sehr gut dokumentiert. Es gibt eine Menge einführender Blogposts, die direkt von Elastic sind. Es gibt jede Menge Beispiele, es gibt How-Tos, um speziell jetzt die eigenen Probleme anzugehen. Ich würde sagen, man hat eigentlich weniger Probleme auf Elasticsearch und Auswertungsseite. Man hat viel mehr Probleme, sich die Daten zu erzeugen, die man da so drin haben möchte. Wenn du jetzt schon regelmäßig einen TCP-Dump laufen lässt, ist das sehr gut. Müsstest du dir überlegen, ob du SSL-Verbindungen auch noch aufbrichst mit Scheinzertifikaten, die du auf deinen Geräten installierst.
Das machen mein Hardwarehersteller.
Sehr gut. Ja. Sehr schön.
Deswegen freue ich mich ja so über Edelroot und solche Sachen.
Klasse. Ja, dann musst du den Output von TCP-Dump einfach noch in JSON umwandeln, pumpst das in die ES rein und Kibana macht dich glücklich.
Oder ich sag mal, ne? NetFlow ist ja eigentlich dann das, was man da benutzt. Mhm. Aber
wenn du ein sehr moderner Mensch bist, der also in seinen Rechenzentren zu Hause im Wohnzimmer sehr moderne Linux-Installationen pflegt und dann mit so coolen Dingen aufwarten kann wie Journal-D, dann kann man Journal-D auch dazu instrumentalisieren, dass er seine Logdaten bitte als JSON, das kann das Ding, rauspustet, gibt dem den Elasticsearch HTTP-Port, wo er das bitte reinpusten soll. Und schon hat man quasi zwei, na, sehr moderne Tools ineinander geklinkt und die spielen auch super zusammen.
Weil wir gerade bei Heim-IT sind, ein Raspi, spielt er das mit?
Ja, ein Raspi kann das auch.
Ne, ich meine, lebt er da noch?
Der lebt auch noch. Du hast ja in einem Raspi einen bisschen Speicher. Also gerade in dem Zweier, wie hoch sind sie?
Ein Gigabyte.
Ein Gigabyte. Für Java muss man jetzt wissen, ist es inzwischen so, also war ja mal als langsame Sprache verschrien, kam, schimmerte auch ein paar Mal hier im Podcast durch, ist de facto nicht mehr so.
Gegen alles Vorurteile, alles so schlecht.
Vorurteile sind super. Ich bin auch ganz großer SystemD-Fan, aber ich habe mich vorhin schon geoutet. Macht auch gar nichts. Java ist nicht mehr wirklich langsam. Du kannst in Java tatsächlich performanteren Code programmieren, als du performanten Code in C oder C++ schreiben kannst, wenn du gut bist in den jeweiligen Sprachen. Java ist sehr speicherhungrig. Damit Java genauso schnell laufen kann wie dein optimierter C-Code, brauchst 4 bis 8 Mal so viel Speicher wie dein optimierter C-Code.
Genau, deswegen frage ich nach dem Raspi. Also,
wenn der ein Gigabyte hat und du es nicht übertreibst mit deinem Index, also wenn du nur ein paar 10.000 Dokumente reinschmeißt, bist du auch da noch glücklich. Das Indizieren wird allerdings dauern, das ist leider so.
Okay, dann lass uns mal ganz kurz noch in der letzten Minute darauf kommen, wer denn das so alles einsetzt. Nur einfach so ein paar große Namen. Also ich glaube, GitHub verwendet das. Fallen dir noch ein paar andere große Namen ein? Einfach nur so, um ein bisschen Werbung zu machen, dass also die Leute, die jetzt noch nicht davon überzeugt sind, sich das mal anzugucken, jetzt doch mal auf die Webseite gehen.
Ja, die schönsten Fallbeschreibungen findet man natürlich auch von Elastic selbst. Es gibt da ganz große Firmen, GitHub hattest du schon genannt, Uber nutzt in der Tat Elasticsearch, Docker hat eine Case Study mit denen gemacht.
Dann hatte ich hier Stack Overflow gerade gesehen, Immobilien24 kennt man, wenn man eine Wohnung sucht.
Ja.
Xing, gibt's die noch?
Xing gibt's in der Tat auch noch, ja. Die Soundcloud ist vielleicht bekannter.
Soundcloud, ja.
Die kennt man. Ja, im Grunde genommen.
Okay, also es wird wirklich auf großen Seiten eingesetzt. Ja, das ist nicht irgendwie so ein Hobby-Ding.
Und ich muss sagen, eines der tatsächlich besten Argumente, sich Elasticsearch mal anzugucken, ist, es schimmerte im Talk ja schon ein paar Mal durch, es ist unglaublich leicht aufzusetzen und es ist fast noch leichter zu benutzen. Also sie haben es sehr, sehr nutzerfreundlich gestaltet, wo sie nur konnten.
Genau, und das ist gerade bei Search, glaube ich, nicht so einfach zu machen.
Ja.
Ja, dann probiert's aus. Ich weiß nicht, haben wir Veranstaltungshinweise?
Eher kaum. Also ein Internet for Refugees treffen.
Kongress ist wieder. Oh. Da gibt's jetzt Tickets. Es gibt kaum noch Hotelbett in Hamburg. Das ist, ja, muss man nicht sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr, oder?
Ja, und bis dahin haben wir noch verschiedene Pläne, in denen wir versuchen, unseren lokalen Hackerspace zu retten. Wer daran Interesse hat, sollte mal auf c3d2.de schauen, wo es auch die Sendung zum Runterladen geben wird.
Bald. Ja.